Ich erkläre es dem Patienten meistens so wie eine Waschmaschine, also mit kalkhaltigem Wasser. Mhm. Das verstehen auch viele. Also wenn man die halt jahrelang in Betrieb hat und das Wasser nicht entkalkt, das wäre in diesem Fall das Cholesterin, mit dem gleichzusetzen, dann passiert nämlich, das verstehen dann auch viele, dass die Waschmaschine kaputt wird, weil eben der Heizstab verkalkt zum Beispiel oder die Waschmaschine verkalkt. Und wenn man Calgon benutzt, dann hält die Waschmaschine länger. Und
diese Sendung wird nicht von Calgon
und. Nein, das ist nur das Beispiel, das ich nehme, weil dieses Produkt kennen halt viele.
Ja. Herzlich willkommen zur 29. Folge von Was bringt sie zu mir, der Medizin-Podcast. Ich bin Bianca Itario. Diese Folge haben wir im Frühjahr aufgezeichnet und die Folge kommt aber jetzt erst im Herbst raus. Somit kleine Vorwarnung, sollten wir sehr viele Frühjahrsreferenzen machen, bleiben Sie trotzdem dabei. Mein Gast heute ist Privatdozent Dr. Dr. Jürgen Harreiter, Master of Science. Jürgen ist Leiter der Abteilung für innere Medizin im Landesklinikum Scheibs. Er ist Lehrender an der MedUni Wien und am FH Campus, Forscher, Familienvater und wir werden noch sehen, was du noch bist. Herzlich willkommen, Jürgen.
Ja, danke für die Einladung.
Jürgen, die erste Frage im Podcast ist, was bringt deine Patientinnen und Patienten zu dir?
Puh, das sind eigentlich viele Gründe, warum sie zu mir kommen. Primär mal ist oft eine zweite Meinung gefragt. Oft sind die Patienten schon bei anderen Ärzten gewesen. Und dann ist oft die Frage nach einer zweiten Meinung gut in Hinsicht auf hormonelle Erkrankungen, Diabetes oder auch
Fettstoffwechselstörungen.
Genau. Aber auch Adipositas.
Alles so Erkrankungen unserer Zeit sozusagen. Mhm. Dann steigen wir gleich ein. Wie ist es dazu gekommen, Jürgen? Wie hast du dich fürs Medizinstudium entschlossen?
Es war am Anfang gar nicht so klar, dass ich Medizin studieren will. Also primär hatte ich eine Liste von, glaube ich, fast um die 20 verschiedenen naturwissenschaftlichen Fächern. Mich hat immer die Naturwissenschaft interessiert. Da war Meteorologie drauf, Biologie, technische Physik, technische Chemie, technische Mathematik, unter anderem auch Medizin. Und ich glaube, was mich dann letztendlich dazu geführt hat, ist, einerseits wollte ich was wissenschaftlich machen, also naturwissenschaftlich, und auf der anderen Seite wollte ich das verbinden mit Patienten, also Menschenkontakt. Und ich glaube, da hat sich die Medizin am besten für mich angeboten.
Und wie hast du dann so Rule-Out-Kriterien gehabt letztendlich? Also was war ein Kopf-an-Kopf-Rennen?
Das Rule-Out hat quasi war freundschaftlich dominiert oder bestimmt. Also ein guter Freund von mir hat auch Medizin gemacht und der hat mich dann überredet in einer Nacht- und Nebelaktion, dass ich doch am nächsten Tag in der Früh auch nach Wien fahren soll und mich inskribieren soll für Humanmedizin. Und das war dann letztendlich auch der Grund.
Aha. Okay.
Warum ich mich dann auch für Medizin entschieden habe. Ja. Und ich glaube, die Wahl war auch dann eine gute. Also
Und wie ist es dann weitergegangen? Wusstest du, dass du Internist und dass du Endokrinologe werden willst, schon im Studium? Oder wie hat sich das ergeben?
Das hat sich auch per Zufall ergeben. Also Endokrinologie wollte ich eigentlich nicht machen. auch interne waren wir jetzt nicht, also im
Was
Studium selber
war der
Unfallchirurgie eigentlich.
Unfallchirurgie,
ja. Da war die Action, also wenn man jung ist, sieht man da sieht man viele Brüche, Gipse, Notfallaufnahme und so weiter. Das war halt Adrenalin und das hat man auch gespürt und das war halt etwas, was mich fasziniert hat, ja.
Und dann?
Ja, ich habe dann auch noch während des Studiums gesprochen mit einem älteren Kollegen von der Unfallchirurgie und der hat mich dann ein bisschen die Augen geöffnet und hat gesagt, auf Dauer und wenn man älter wird, dann will man das vielleicht dann nicht mehr. Und dann hat er mich ein bisschen zum Überlegen gebracht.
Wie ist es dann doch zur Endokrinologie gekommen?
Naja, die innere Medizin war dann auch irgendwie eine Zufallswahl, eigentlich Zufallsgegebenheit. Ich wollte ja ursprünglich gar nicht ins AKH kommen, aber da war ein Bewerbungsgespräch bei meiner damaligen Chefin dann und dann habe ich halt mich mal darin versucht, geschnuppert und bin dann geblieben.
Cool. Und jetzt nach vielen Jahren und nach einer guten sozusagen Ausbildung und Arbeitserfahrung bist du angekommen.
die Wahl war toll eigentlich. Also das hat mir am Anfang, hat mir das, wie soll man sagen, diese Regelkreise, diese Hormonstoffwechselkreise, Feedback, Loops und so weiter, wie was durch was stimuliert oder nicht stimuliert wird, eigentlich noch nur verwirrt während des Studiums. Das heißt, das war eigentlich etwas, was ich nie so richtig verstanden habe. Aber wenn man dann in der Materie drinnen ist und sich mehr vertieft und dann in diesem Bereich auch forscht, dann wird das plötzlich ziemlich interessant.
Es ist auf jeden Fall intellektuell sehr spannend, das Fach, und auch etwas, wo man präventiv, besonders bei den Fettstoffwechselstörungen, viel machen kann, oder?
Die Prävention war generell ein Catcher für mich, warum ich in diesem Bereich geblieben bin. Also das erste Projekt, bei dem ich auch geforscht habe, war ja Prävention von Schwangerschaftsdiabetes. Und Prävention durch Lebensstilmaßnahmen hat mich eigentlich immer sehr fasziniert. Das wollte ich auch machen. Also präventiv irgendwas tun, und da bietet sich die Endokrinologie eigentlich als Fach sehr, sehr gut an.
Jürgen und ich haben auf derselben Abteilung gearbeitet, und Jürgen hat eine Zeit lang die Ambulanz für Fettstoffwechselstörungen geleitet. Und ich erinnere mich, am Anfang habe ich mir gedacht, bei meiner Arbeit in der Ambulanz, komisch, das sind oft lauter, unter Anführungszeichen, gesunde Leute, die wir da medikamentös behandeln, die haben keine Beschwerden und wir richten uns nur nach Laborwerten. Da ist die Kunst, wenn man entdeckt, wie wichtig das eigentlich ist, diese Laborwerte im Griff zu haben, wenn es um zum Beispiel erhöhte Cholesterinwerte geht. Wie hat die Fettstoffwechselschiene auf dich gewirkt am Anfang?
Ganz zu Beginn, wie wir gemeinsam begonnen haben, glaube ich, da hat es noch nicht so viele Therapiemöglichkeiten gegeben. Also da war es ein bisschen frustrierend auch, wenn man den Patienten nur mäßig Rat geben konnte oder Rat schon geben konnte, aber nicht gut medikamentös helfen konnte, weil der Grund, warum sie oft kamen, war eine Statinintoleranz zum Beispiel. Bis zu einem Zeitpunkt, wo dann neue Medikamente kamen, die dann wirklich das Feld revolutioniert haben quasi. Diese PCSK9-Hämmertherapie zum Beispiel.
Darüber werden wir noch erzählen.
Und dann ist es auch spannend geworden, weil dann konnte man endlich was tun, dann konnte man den Patienten helfen, man konnte auch die Cholesterin, das LDL-Cholesterin, dann gut senken. Ja, und die Funktion als Leiter, weil du das angesprochen hast, hat mich insofern fasziniert, weil ich mich dann auch mehr vertiefen konnte in diese Rare Disease, also die seltenen Erkrankungen in diesem Stoffwechselbereich, also die familiäre Hypercholesterinämie oder auch die FCS, also Chylomicronämie-Syndrom. Und da hatten wir dann doch Patienten, die wir dann auch neu entdeckt hatten und gut behandeln konnten mit den ganz, ganz neuen, mit medikamentösen Therapien. Das war spannend.
Ich glaube, dieser Connex zwischen Fettstoffwechselstörungen, zwischen Cholesterin und Erkrankungen ist vielleicht vielen Menschen nicht bewusst. Ich erinnere mich, ich war so 5,5, vielleicht fast 6 Jahre alt, saß im Wohnzimmer daheim mit meiner Urgroßmutter, die hat ferngeschaut, und auf einmal fällt sie wie ein Stein vom Sessel und sie ist nicht tot umgefallen, aber sie hatte einen Schlaganfall. Ich bin gelaufen, habe meinen Großvater geholt, er hat einen Nachbar geholt, es kam die Rettung und so weiter. Und leider ist es für meine Urgroßmutter in den 80er Jahren dann nicht gut gegangen. Sie war 83 und ist als Folge dieses Schlaganfalls dann auch verstorben. Aber erst später im Studium habe ich gelernt, aha, das hat dann sehr wohl mit Cholesterin was zu tun, mit erhöhten Cholesterinwerten, weil das verstopft unsere Gefäße. Wie kommt es zustande?
Dass die Gefäße verstopfen? Wenn man jahrelang, also ich erkläre es den Patienten meistens so wie eine Waschmaschine, also mit kalkhaltigem Wasser. Das verstehen auch viele. Also wenn man die halt jahrelang in Betrieb hat und das Wasser nicht entkalkt, das wäre in diesem Fall das Cholesterin, mit dem gleichzusetzen, dann passiert nämlich, dass, das verstehen dann auch viele, dass die Waschmaschine kaputt wird, weil eben der Heizstab verkalkt zum Beispiel oder die Waschmaschine verkalkt. Und wenn man Calgon benutzt, dann hält die Waschmaschine länger. Und
diese Sendung wird nicht von Calgon
unterstützt. Nein, das ist nur das Beispiel, das ich genau. nehme, weil dieses Produkt kennen halt viele.
Ja, ja.
Und dann ist halt dann, das ist halt mein Beispiel, das ich dann verwende, das halt auch gut meistens wahrgenommen wird und ankommt. Und dann verstehen die Menschen, die halt zu mir kommen, das auch, warum man auch Medikamente nehmen sollte, um Cholesterin zu senken.
Was sind die häufigsten Fettstoffwechselstörungen so in Österreich? Was siehst du am häufigsten in deinem klinischen Alltag?
In meinem klinischen Alltag sehe ich halt Patienten mit erhöhten Cholesterinwerten und auch erhöhten Triglyceridwerten.
Mhm. Was ist der Unterschied zwischen Cholesterin und Triglyceride für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Ist das das Gleiche oder was ist gefährlicher?
Das ist schwierig zu sagen. Also prinzipiell, was wir gerne behandeln und gut behandeln können, ist das LDL-Cholesterin. Mhm. Das ist auch zusammenhängend mit kardiovaskulären Erkrankungen.
Mhm.
Bei den Triglyceriden ist man sich nicht so sicher, ob es da einen Zusammenhang gibt zwischen den kardiovaskulären Erkrankungen. Aber man weiß schon, wenn man erhöhte Werte hat, hat man auch ein erhöhtes Risiko für zum Beispiel Pankreatitis. Das Blut ist zähflüssiger. Und man kann natürlich auch hier Verstopfungen haben von kleinen Gefäßen und so weiter. Also beides sind prinzipiell, wenn sie sehr hoch sind, gefährliche Zustände.
Und wie weiß ich zum Beispiel, dass ich eine Fettstoffwechselstörung habe? Und jetzt frage ich dich so mal als Fangfrage, zum Beispiel ohne, dass ich noch ein Laborbefund habe. Wie kann ich, also was für Anzeichen habe ich da, als wo ich mir denke, vielleicht sollte ich das machen, mir meine Blutfettwerte anschauen lassen. Vielen Dank unseren Unterstützer Benefit. Benefit ist die Rundum-Beratung für Versicherungen und Finanzen für Mediziner. Wir helfen Ärzten.
In der Familiengeschichte kann man mal schauen, ob es hier erhöhtes Risiko gibt für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle, wie du vorher schon genannt hast. Also wenn hier doch das sehr gehäuft vorkommt, dann würde ich mal eine Testung vorschlagen. Es gibt ja auch einen anderen Faktor, der relevant ist, das Lipoprotein A. Prinzipiell sind diese Erkrankungen ja auch genetisch vererbbar. Und wenn man dann spezifische Anzeichen hat, wie zum Beispiel Ablagerungen in der Haut, Xanthelasmen heißen die, dann kann man davon ausgehen, dass die Cholesterinwerte hier zum Beispiel schon sehr, sehr hoch sind.
Und dann gibt es auch noch diese
Xanthome,
danke, die quasi bei den Sehnen so Verhärtungen darstellen und auch dieser weiße Ring um die Augen, wo man auch denken muss, wenn es jetzt nicht altersbedingt ist, könnte da auch eine Fettstoffwechselstörung dahinter sein. Weißt du, wer medizingeschichtlich ein berühmter Beispiel, der mit Hypercholesterinämie aufgrund dieser Xanthelasmen ist?
Ich glaube, du willst nach Paris fahren, oder?
Zum Louvre?
Ja, zum Beispiel.
Die Mona Lisa.
Ja.
Und die ist auch recht, also natürlich im Mittelalter war die Lebenserwartung nicht wie heute, aber man vermutet, dass sie auch doch recht jung gestorben ist und vielleicht hat das auch mit ihren Cholesterinwerten zu tun. Also du hast es erzählt, die Familiengeschichte, dann irgendwelche Sehnenprobleme oder Hautprobleme, kann man schon dran denken. Und jetzt kommt die nächste Diskussion auch, was sind Normalwerte? Weil viele Patienten kommen mit einem Laborpanel, da ist Cholesterin drauf, das HDL-Cholesterin, das LDL-Cholesterin, die Triglyceride, vielleicht das Lipoprotein A. Und dann heißt es, naja, mein Cholesterin ist nur 202 oder so. Was sagst du darauf?
Das höre ich sehr oft, weil eben diese Grenzwerte sich schon mehrmals verschoben haben in den letzten, ja, würde man sagen, zehn Jahren. Und generell sind diese Grenzwerte ja ein bisschen verwirrend auch, wenn man die auf der Seite liest. Es ist sehr individuell, es hängt von den Risikofaktoren ab, die sonst noch dazu bestehen, beziehungsweise auch zu den Vorerkrankungen, die schon gewesen sind. Also wenn zum Beispiel eine kardiovaskuläre Erkrankung
ein Herzinfarkt,
ein Schlaganfall stattgefunden hat bereits, dann ist man eigentlich sehr streng und will auch dementsprechend sehr, sehr niedrige LDL-Cholesterin-C-Werte haben.
Mhm. Ich muss sagen, da gibt es auch eine große Spannbreite zwischen den Labors, weil manche Labors haben bei LDL aufgeschlüsselt, je nach Risiko, mittelmäßig, hoch, sehr hoch, wie die LDL-Zielwerte sein sollten. Und bei manchen Labors steht Normalbereich unter 160 zum Beispiel. Und da haben die Patienten zu Recht die Meinung, naja, da ist eh alles im grünen Bereich, weil da ist kein rotes Sternl sozusagen. Und was, wie berechnest du für deine Patientinnen und Patienten das kardiovaskuläre Risiko?
Ja, es gibt so Kalkulatoren von der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie zum Beispiel, die sehr, sehr gut das 10-Jahres-Mortalitätsrisiko nämlich bewerten. Mhm. Und da geht es auch Alter, Geschlecht, Risikofaktoren, Blutdruck, Rauchen, Diabetes.
Und Geschlecht, genau.
Und Geschlecht, habe ich auch gesagt.
Ja. Als Gendermediziner. und ab wann sollte man seine Cholesterinspiegel bestimmen?
Da hat man ein bisschen die Ansicht geändert, auch eigentlich seit kurzem erst. Mhm. Man sagt so früh wie möglich eigentlich schon. Mhm. Wenn du jetzt Frauen vorher schon angesprochen hast oder Geschlecht, dann ist ja das oft ein Thema auch in der Schwangerschaft oder während der Schwangerschaft, dass man hier eventuell bereits hohe Cholesterinwerte hat. Ja, und mittlerweile ist man der Ansicht, dass man bereits, oder früher haben wir uns eher Gedanken gemacht, die Medikamente, die wir da geben. Und wenn Kinderwunsch besteht, dann lieber nicht, weil wenn man dann doch schwanger ist, dann muss man eh wieder beenden und vorsichtig sein wegen halt teratogenen Veränderungen, also Missbildungen und so weiter. Da hat man jetzt schon die Ansicht geändert, dass man hier so früh wie möglich beginnen sollte, weil sonst verliert man Zeit oder verliert man die Zeit. Und das sind bei Frauen doch in der Zeit, wo man halt Kinder kriegen kann, 10 bis 15 Jahre, 20 Jahre.
20 Jahre, 25, ja, genau. Und natürlich, auch wenn das 10-Jahres-Risiko, wenn ich mir denke, mit 20, 30 Jahren ist das 10-Jahres-Risiko nicht so hoch, muss man es, wenn man es auf das ganze Leben bezieht, auch adjustieren und auch in der Familiengeschichte nachschauen. Und wir haben jetzt das Thema Frauen angesprochen. Schlagen Frauenherzen anders? Ist eine kardiovaskuläre Erkrankung bei einer Frau, manifestiert sich anders als bei einem Mann? Oder sind es die klassischen Herzinfarktsymptome?
Die können sich ganz anders zeigen. Also ich glaube, da ist die Awareness, das Wissen, dass es anders sein kann, gewachsen in den letzten Jahren, weil auch hier Aufklärung stattgefunden hat. Und man, ja, früher hat es geheißen, eine junge Frau kann sicher keinen Herzinfarkt haben. Das ist jetzt schon angekommen quasi auch, dass man hier aufpassen sollte und muss. Schlagen Herzen anders. Also es hängt natürlich auch ab. Wir haben viel gemacht im Bereich Diabetes und da sieht man schon, dass wenn Diabetes da ist, Frauen ein deutlich höheres Risiko haben für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Herzinfarkt, Schlaganfall.
Und ja, berührt sich das Thema Fettstoffwechsel mit Gendermedizin. Bei Männern kennt man diese klassischen Herzinfarkt-Symptome wie Druck auf der Brust mit Ausstrahlung im linken Arm oder im Rücken und so weiter. Bei Frauen ist diese Symptomatologie nicht so klassisch, oder? Bei Frauen ist es ein bisschen anders. Stimmt es?
Es ist nicht bei jedem gleich, aber man muss natürlich denken, wenn man jetzt zum Beispiel nicht diese typischen Ausstrahlungsmerkmale hat, Linkstorakaler, Brustschmerz, Ausstrahlen in den linken Arm, sondern eher Ausstrahlung in den Kiefer oder den Rücken oder einfach nur Übelkeit hat, dann sollte man auch an einen Herzinfarkt denken und zumindest die Abklärung machen.
Und ernst nehmen.
Und ernst nehmen.
Und nicht abstempeln, psychosomatisch zum Beispiel. Ja. Anders gesehen ist es auch so, dass es gar nicht zum Herzinfarkt jetzt kommen muss, im schlimmsten Falle. Denn man sagt auch, bei Männern zum Beispiel, der Penis ist die Antenne des Herzens. Okay. Kennst du den Spruch?
Den habe ich jetzt von dir gehört.
Den habe ich auf einem Kongress gehört von einem Urologen, der gemeint hat, schon kleinste Veränderungen und Gefäßverengungen können zu einer Durchblutungsstörung gehen und die erektile Dysfunktion beim Mann ist dann schon quasi als Vorzeichen
Das ist bekannt, also dass man in etwa 5 Jahre, bevor ein Herzinfarkt auftreten kann, bereits erektile Dysfunktion auftreten kann, weil hier mikrovaskuläre, also Veränderungen an den Gefäßen bereits vorher stattfinden. Das heißt, das ist ein Warnsymptom, das man ernst nehmen sollte. Ja.
Und auch ein Thema, das man sehr wohl mit dem Internisten besprechen kann und nicht nur mit dem Urologen.
Das ist oft ein Tabuthema, über das man halt nicht gerne spricht, aber du hast recht, das sollte man oder sollte man durchaus besprechen, ja.
Wie ist es mit der Vorsorge jetzt, bevor wir zu den Therapiemöglichkeiten gehen? Wenn ich weiß, mein Risiko ist aufgrund meiner Familiengeschichte erhöht und vielleicht sind meine Cholesterinwerte erhöht, was kann ich an Lebensstilmaßnahmen alles optimieren, damit ich vorsorglich da schon was tue?
Gute Frage. Also hier gibt es auch klare Antworten. Man kann die Ernährung schon hinsichtlich der Qualität ändern, dass man, also man empfiehlt hier eher in die Richtung mediterrane Diät zu gehen, wenig tierische Proteine aufzunehmen oder tierische Produkte, Fleisch vor allem aufzunehmen, Wurst, wo halt Cholesterin drinnen ist, sehr viel, sondern eher sich pflanzlich basiert zu ernähren, beziehungsweise auch mediterran, wo halt viel Fisch, gesunde Öle, ballaststoffreich, Gemüse dabei ist.
Ich habe nämlich auf in den sozialen Medien, auf Instagram, auf unsere Podcast-Folge hingewiesen und ein Foto mit sehr viel Speck gepostet und gefragt, ob die Leute Fragen haben. Und eine Frage kam, gibt es Gegenargumente hinsichtlich ketogener Diät? Habe Freunde, die behaupten, Cholesterin sei ganz egal und sie essen ausschließlich Fleisch, Wurst und so weiter. Ist das sinnvoll?
Das ist genau das, was halt die Cholesterinwerte hochtreibt. Also wenn man hier Risiko hat für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auf sein Cholesterin aufpassen sollte, ist wahrscheinlich eine ketogene Diät nicht die richtige. Und da ist es auch individuell verschieden. Es hat jetzt rezent eine Studie gegeben, die schon gesehen hat, dass man von normalen Ausgangs-LDL-Cholesterinwerten doch eine deutliche Erhöhung hat. Ja, also ich glaube, da war es so, Ausgangswert war auch hoch, 120, 130. Und die haben dann gemessen, ich glaube, war es ein Jahr oder so später, da waren wir bei über 300.
Wahnsinn eigentlich.
Weil eben die Wahl halt, wenn man halt keine Kohlenhydrate mehr isst, dann doch eher auf Fleisch, fettreich und so weiter fällt, wo halt durchaus sehr viele Lipide, Triglyceride, Cholesterin drinnen ist.
Ja. Ja, und man muss sagen, eine richtige ketogene Diät, also wenn man es per Definition macht, bedeutet 5% Kohlenhydrate. Also das ist extrem wenig. Da bleibt mehr oder weniger nur die Wurst übrig. Und da muss man auch sagen, sehr nachhaltige Ernährungsweise ist das nicht. Weil natürlich, ja, wenn man an den Klimawandel denkt und die Rinder etc. Ist es nicht etwas, also dieses übermäßige Fleischkonsum, was sehr sinnvoll ist für die einzelne Person, aber auch für die Umwelt, oder?
So gesehen, ja, sicher.
Dann hat eine andere Followerin einfach ein Feuer-Emoji. Ich denke, sie hat den Speck gerne gebraten.
Okay.
Dann war noch eine Frage, wie wichtig ist Sport?
In Bezug auf Cholesterinwerte, also in Bezug auf die Blutfettwerte, hat Sport eigentlich nur mäßig Einfluss auf eine Senkung von zum Beispiel LDL-Cholesterin, kann aber in gewissem Maße das gute Cholesterin, das HDL-Cholesterin, schon steigern, ungefähr 10%, würde ich sagen, und kann auch ein bisschen die Triglyceride nach unten bewegen.
Aber wie viel kann ich mit meiner Ernährung zum Beispiel meine Cholesterinspiegel senken, wenn ich jetzt brav esse und diese tierischen Fette versuche zu reduzieren und das Cholesterin in der Ernährung auch?
Ja, aus den Studien weiß man ungefähr, dass es so 20-30% sind. Wobei zuletzt eine Studie gezeigt hat, dass die mediterrane Diät vielleicht doch nicht so einen großen Einfluss hat. Also das wechselt auch immer, je nachdem, welche Studien das man liest. Aber ich würde mal sagen, um die 20% kann man damit erreichen.
Hast du mal deine Cholesterinwerte gemessen?
Ja, habe ich.
Bist du durchschnittlich oder irgendwie at risk?
Ich habe eigentlich gute Cholesterinwerte.
Ah, herzlichen Glückwunsch. Ich nämlich nicht. Okay. Und ich habe schon versucht, quasi vor ein paar Jahren, während der Fastenzeit zu Ostern, mich komplett vegetarisch zu ernähren. Auch auf die Butter habe ich verzichtet. Und ich glaube, ich habe mich an den neuen Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung schon damals gehalten mit dem ein Ei die Woche, was ich extrem ja wenig finde. Und habe quasi vor und nachher meine Cholesterin- und meine LDL-Werte bestimmt. Und ich war sehr enttäuscht, weil vielleicht von einem LDL von so 151 war ich dann auf einen LDL von 139. Und quasi immer noch halt drüber, über diese 116er Grenze, die quasi auch bei niedrigem Risiko der Fall ist. Also das war für mich eher so ein, naja, man merkt, ja, gesunde Ernährung ist sehr sinnvoll und sehr wichtig, aber das ist nicht die Therapie alleine, oder?
Ja, das ist auch oft, was die Patienten sagen, na, dann versuche ich halt, die Ernährung umzustellen und mich daran zu halten. Mhm. Ja. Und da muss ich auch immer sagen, also wenn man einen Ausgangswert hat, der hoch ist schon, und da ist man oft in dem Bereich, wo halt du bist von Ausgangswert, dann wird man es nicht schaffen, in den Zielbereich zu kommen. Weil eben aus der Erfahrung sich doch zeigt, dass dieser Effekt von der Diät, und das haben wir halt maximal 20% im besten Fall, dann doch nicht ausreicht, dass man die Zielgrenzwerte erreicht.
Und da brauche ich Medikamente. Was hat sich da getan in den letzten Jahren? Oder welche Medikamente haben wir überhaupt zur Verfügung, um Cholesterin zu senken?
Also klassisch haben wir die Statine, die eigentlich schon seit Jahren, Jahrzehnten am Markt sind und ein bisschen negativ besetzt sind.
Wenn man nur denkt, Medienberichte, YouTube-Videos, Zeitungsartikel, Bücher mit dem Übertitel Die Statin-Lüge oder ja, wie Pharmaunternehmen die Grenzen immer nach unten geben wollen. Und ich finde es so traurig eigentlich.
Ja, da sagst du, also, da gibt es viel medial sehr viel halt in diese Richtung, dass diese Medikamentenklasse schlecht gemacht wird, wobei man doch, wenn man es gut verträgt, muss man dazu sagen, es gibt ja durchaus Menschen, die Nebenwirkungen haben von dem Präparat, aber wenn man es gut verträgt, ein sehr, sehr berechtigtes Medikament sind, dass man es anwenden soll. Ja.
Was sind die häufigsten Nebenwirkungen von diesen Statinen?
Muskelschmerzen sind häufig, ja. Aber auch seltene sind Schlaflosigkeit, Albträume, Wadenkrämpfe, haben wir manchmal Übelkeit, Darmprobleme habe ich auch schon manchmal gehabt. Also das ist sehr divers. Also da.
Und natürlich die Angst vor den Statinen, weil viele Patientinnen kommen zu uns und sagen, ich verordne es immer und ich merke es bei der nächsten Kontrolle, hat der Patient oder die Patientin das auch nicht probiert, einfach aus Angst, okay, es ist so negativ besetzt und ich denke mir, wenn man schon so weit ist und eine komplette Aversion hat, also auf Teufel komm raus soll nicht sein, weil wir haben auch Alternativen zu den Statinen, oder?
Ja, wir haben Alternativen. Also oral haben wir noch Ezetimib, dann gibt es neuerlich oder seit kurzer Zeit die Bempedoinsäure und dann kommen wir schon in die Klasse, wo man Spritzentherapien haben, die man subkutan spritzt, das sind die PCSK9-Hämmer.
Da haben wir Antikörper und?
Small Interfering RNA, also siRNA.
Medikamente, die quasi auch nicht täglich angewendet werden müssen, sondern auch ein bisschen längere Wirkungsdauer haben.
Die haben durchaus, wie du sagst, Vorteile, indem man sie halt dann zweiwöchentlich, vierwöchentlich oder sogar alle 6 Monate geben kann. Ja.
Und natürlich, man kann alles mit allem kombinieren.
Ja, kann man. Ja,
also es gibt jetzt nicht ein Entweder-Oder sozusagen und eigentlich alles, damit man im Ziel kommt. Wie lange muss ich aber diese Medikamente dann einnehmen?
Da bekommen die Patienten dann lebenslänglich, also das hört man dann nicht so gern. Aber im Prinzip verringert es ja dann auch das Risiko der Herz-Kreislauf-Mortalität und dass erneut ein Herzinfarkt auftritt oder Schlaganfall auftritt.
Oder dass überhaupt ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall auftritt, ja. Denn, also Ich habe einen Patienten, der hatte einen sogenannten juvenilen Schlaganfall. Also der hat mit unter 50 einen Schlaganfall bekommen, hat sich aber sehr gut davon erholt, hat dann im Rahmen der Abklärung gesehen, ja, auch die Karotis, also die Halsgefäße, hatten Ablagerungen und hat eine Statintherapie begonnen und hat es über ein paar Jahre durchgemacht. Und was ist dann passiert? Was glaubst du? Die Plaques sind verschwunden.
Sind weg gewesen, okay.
Und was hat der Patient gemacht? Er hat die Statintherapie abgesetzt. Mhm. Fünf Jahre später sind die Plaques wiedergekommen. Und dann ist er zu mir gekommen. Wir haben dann wieder angefangen mit der Statintherapie, die er eigentlich sehr gut vertragen hat. Und ich habe nochmal hingewiesen, ja, es ist halt eine Langzeittherapie. Aber letztendlich wie lange und so weiter. Also wir können es nur empfehlen. Wie der Verlauf letztendlich ist, liegt wirklich in den Händen unserer Patientinnen und Patienten.
Aber das Beispiel zeigt jetzt sehr schön, dass diese Plaques, die ja auch bestehen, teilweise auch rückgängig wieder sind, wenn man die Therapie längere Zeit einnimmt. Ja.
Ein Monat ist nicht genug, oder?
Nein. Das genau. ist nicht genug, nein.
Ich habe auch Patienten, die sagen, ja, aber wissen Sie, Cholesterin ist ja lebenswichtig. Es ist Bestandteil jeder Zelle. Und ich habe Angst, wenn meine Werte zu niedrig sind. Was passiert dann? Was sagst du drauf?
Das ist auch eine schwierige Frage. Da gibt es ein bisschen die Angst von neurodegenerativen, also neurologischen Komplikationen, die dann auftreten könnten. Mhm. Ja, also wenn man von kardiologischer oder endokrinologischer Seite sieht, dann ist es ganz klar, je niedriger das LDL-Cholesterin ist, desto besser ist es hinsichtlich der Herz-Kreislauf-Gesundheit. Von der neurologischen Seite ist es ein bisschen anders, weil wenn das LDL-Cholesterin zu niedrig ist, gibt es durchaus Studien, die zeigen, dass dort ein höheres Risiko für hämorrhagische Ereignisse ist, wenn das LDL
also für Blutungen.
Für Blutungen, ja. Mhm. Deswegen vielleicht das Ziel von der Neurologie, dass es nur bei 70 ist, ja. Weiß nicht, das habe ich auch jetzt vor kurzem erst gelesen. Ich würde aber dennoch, also die meisten Daten, die es bis jetzt gibt, die weisen darauf hin, und das ist auch die Empfehlung von den kardiologischen Gesellschaften,
the lower the better,
as low as possible.
Ja. Ja, weil also es gibt kein zu niedrig sozusagen, laut, also bisherigen Empfehlungen. Ja. Und man muss dann auch dazu sagen, manche Patienten haben Angst vor Demenz und sagen, ja, was, wenn ich dann die Demenz kriege, weil mein Cholesterin zu niedrig war, worauf ich oft sage, naja, wissen Sie, wenn die kleinen Gefäße, die kleinsten Gefäße im Hirn langsam verstopfen, das ist ja auch ein Risikofaktor für Demenz.
Die vaskuläre Demenz durchaus, und das ist, glaube ich, auch eine der häufigsten, ja.
Ursachen. Der Demenz. Was tut sich in der Entwicklung weiterhin? Also an was wird geforscht? Was kann man uns für die nächsten Jahre erwarten?
Im Bereich des Stoffwechsels hinsichtlich der Fettstoffwechselstörungen gibt es ganz, ganz viele neue Dinge, die in den nächsten Jahren kommen werden. Also ich denke jetzt an meine Lipoprotein A, da laufen schon die Studien, wo wir doch dann Medikamente haben, die man teilweise nur einmal im Jahr oder halbjährlich geben muss, die dann deutlich quasi das Lipoprotein A senken können. Da sind wir bei einigen Präparaten so um die 90% oder höher von der Senkung her.
Was ist das Lipoprotein A und warum ist es gefährlich?
Das Lipoprotein A ist auch ein zusätzlicher Faktor im Lipidstoffwechsel, der genetisch vererblich ist, quasi der in Familien vorkommt und als ein Zusatzfaktor zu LDL-C als Zusatzfaktor gesehen werden muss. Also ein zusätzlicher Risikofaktor.
Und bis jetzt gibt es keine Medikamente, die jetzt so die Zulassung haben, diesen Lipoprotein A zu senken.
Also Zulassung dafür gibt es keine. Es gibt schon Medikamente, die als Nebeneffekt das auch senken können. Das sind die PCSK9-Hemmer. Die schaffen eine gewisse Senkung von diesem Lipoprotein A.
Und was für Entwicklungen gibt es auch im Rahmen dieser vererbbaren Erkrankungen, wie die sogenannte familiäre Hypercholesterinämie, auch genetische Therapien oder sowas? Was tut sich da?
Das ist sehr spannend. Hier hat es vor kurzem eine Studie gegeben, das ist generell ein spannendes Feld, wo man halt mit Gentherapie, ein bisschen ein gefährliches Wort, aber da hat man tatsächlich...
Enthält Gene, wie jeder Mensch, ja.
Den Gene-Editing quasi versucht, quasi das Cholesterin auch hiermit zu senken. Das CRISPR-Cas9 heißt diese Genschere, die man vielleicht auch kennt, wo man hier quasi mit einem Produkt, einem Medikament hier quasi eingreifen kann und somit doch Erfolge hatte. Ungefähr 50% Senkung, aber das war eine Pilotstudie mit 10 Leuten. Und ein bisschen vorsichtig muss man sein, weil es hat eine Nebenwirkung auch gegeben. Einen Herzinfarkt.
Ah, tatsächlich? Okay.
Das war in Neuseeland, glaube ich, eine Studie. Und einen Tag, nachdem eine höhere Dosis verabreicht wurde, war ein Herzinfarkt. Und deswegen ist man ein bisschen vorsichtig. Das heißt, das ist noch im Entwicklungsstadium. Phase 1 ist die erste Phase, wo man es am Menschen auch probiert. Und ich glaube, dem Ganzen muss man ein bisschen Zeit geben auch noch. Aber es ist prinzipiell eine spannende Entwicklung, was man hier beobachten kann.
Weil wir von familiärer Hypercholesterinämie reden, wie häufig ist denn diese Erkrankung?
Das ist eine seltene Stoffwechselerkrankung. Ja, wenn man es so schätzt, 1 zu 300.000 so in etwa.
Und wann sollte man sich überlegen, da in der Hinsicht zu untersuchen? Gibt es da so klinische Kriterien, wo man sagt, aha, Sie sind mir sehr verdächtig danach?
Ja, da richtet man sich auch nach dem LDL-Cholesterinwert. 190 wäre da die Grenze.
Und?
Natürlich die zuvor schon besprochenen
Kriterien
bzw. Hautveränderungen, die wir vorher gesehen, also besprochen haben. Man empfiehlt dann eine genetische Testung, beziehungsweise auch in der Familie kommt das natürlich auch gehäuft vor. Das heißt, wenn hier besonders häufig schon im frühen Lebensalter, also 30 Jahre, 40 Jahre, ein Herzinfarkt auftritt, ein Schlaganfall auftritt, dann sollte man durchaus an sowas denken.
Und man kann eine genetische Untersuchung machen in spezialisierten Stoffwechselzentren. Warum ist das wichtig, wenn ich das weiß, als junger Mensch zum Beispiel?
Warum ist eine genetische Untersuchung wichtig?
Wenn ich jetzt weiß, ich habe die Diagnose.
Ja, prinzipiell ist das etwas Vererbliches. Prinzipiell heißt das natürlich, es ist nicht nur für mich relevant, es könnte auch oder hat natürlich dann, wenn hier eine genetische Veränderung vorliegt, Auswirkungen auch für andere Menschen in meinem Familienumkreis.
Und selber muss man ja dann auch schon frühzeitig beginnen, Medikamente zu nehmen, um die Cholesterinwerte zu senken, oder?
Also wenn man hier wirklich rein homozygot ist, sprich also beide Genallele betroffen sind, dann hat man hier meist doch LDL-Cholesterinwerte im Bereich von 600, 700, 800, sogar bis 1000 oder darüber. Da muss man natürlich dann frühzeitig mit einer Therapie beginnen und frühzeitig heißt bereits im Kindesalter.
Wahnsinn, ja. Ab wann kann man Statine nehmen?
Ab wann kann man Statine nehmen? Also ich kenne Fälle, da haben das Dreijährige schon bekommen und so weiter. Ja. Also ab dem Zeitpunkt, wo man eigentlich weiß, dass man diese genetische Erkrankung hat, diese familiäre Hypercholesterinämie. Es ist ja auch diese genetische Testung, also in Bezug auf Wirkung von Medikamenten ist auch eine genetische Testung wichtig, weil manche quasi Veränderungen, da wirken gewisse Medikamente wie Statine oder PCSK9-Hämmer ja nicht. Ja.
Was kann man dann tun?
Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man eine Apherese macht, also eine Art Blutwäsche. Genau. Wo man das erhöhte Cholesterin aus dem Blut rausfiltert. Das wird teilweise ja nicht an der Höhe gemacht. Also zweimal in der Woche, einmal in der Woche oder alle zwei Wochen wird es angeboten. Man kann, also diese Menschen mit diesen Veränderungen haben natürlich viele Medikamente, die man hier verwendet. Und hier gibt es auch spezifische Medikamente, die sehr, sehr teuer sind und die man speziell auch in der Spezialambulanz anfordern muss.
Also es ist nur wichtig, sich darüber zu informieren und auch zu schauen, in welche Richtung da man therapieren kann. Was kannst du uns über deine Patientinnen und Patienten erzählen im Fettstoffwechselbereich? Was merkst du, sind da die Sorgen oder was läuft besonders gut?
Die Sorgen sind oft betreffend der neuen Therapien. Also wenn man jetzt zum Beispiel Nebenwirkungen hatte auf oder mit Statinen, ob die neue Therapie, sei es jetzt eine Spritzentherapie, die man 2-, 4- oder 6-monatlich gibt, wöchentlich oder monatlich gibt, ob hier nicht auch Nebenwirkungen auftreten könnten. Mhm. Ja? Das ist oft eine Sorge, eine große Sorge. Die Angst vor den Nebenwirkungen.
Mhm. Und was erzählst du dann zu den Nebenwirkungen von den, zum Beispiel von den neuen Lipidsenkern, von diesen PCSK9-Hämmern?
Also wir haben ja im AKH in der Lipidambulanz sehr, sehr viele Menschen mit Statin-Nebenwirkungen gesehen und haben dann eigentlich immer die positive Erfahrung gehabt, dass eigentlich fast alle diese Spritzentherapien sehr, sehr gut toleriert haben. Und nur ganz, ganz wenige, ich glaube, ich kann es auf einer Hand abzählen, doch noch Nebenwirkungen hatten, wo man dann halt auch versucht haben, ein anderes Präparat zu versuchen oder
zu optimieren.
Ja. Zu optimieren, genau.
Ja, manchmal grippeähnliche Symptome können auftreten, aber es ist, wie du sagst, extrem selten im Prinzip.
Ja, ich hatte zum Beispiel einen spezifischen Fall, einen Patienten mit einer rheumatologischen Grunderkrankung, der hatte dann mit diesen Antikörpern auch immer nach dem Spritzen Gelenksschmerzen.
Aha, okay.
Aber das war jetzt ein Fall.
Und was habt ihr dann gemacht?
Wir haben gewechselt auf ein anderes Präparat, da war es ein bisschen leichter. Und wir haben das Intervall ein bisschen ausgedehnt dann. Das hat dann funktioniert und hat schöne oder gute Cholesterinwerte gehabt. Und die Nebenwirkungen waren auch gut kontrollierbar und beherrschbar. Also man versucht dann gemeinsam einen Weg zu finden, um einerseits mal abzuwiegen die Effektivität und auch die Nebenwirkungen, dass man für beide, für mich als Arzt und für den Patienten, ein gutes Endprodukt rauskommt.
Es ist ein bisschen auch eine Verhandlungssache, weil ich habe oft das Gefühl, manchmal kommen Patientinnen und Patienten zu uns, weil sie zum Beispiel abnehmen wollen. Und im Rahmen des Assessments, der Abklärung, kommt man drauf, aha, ihre Lipidwerte seien sehr hoch. Und da kann man sehr wohl leicht was dagegen tun. Und da juckt schon der internistische Finger, dass ich da ein Medikament verordne. Und Patienten wollen oft nicht oder sagen, na, kann man es nicht nochmal mit Diät probieren? Oder wenn ich abnehme, wird das eh alles von selber besser. Wie tust du da verhandeln?
Ja, du hast recht. Sehr oft ist es Verhandeln. Verhandeln, ob man mit einer Therapie beginnen soll, wenn ja, welche und wenn ja, wie lange muss ich das nehmen, das haben wir schon besprochen. Wie ich da tue, ich versuche natürlich in einem Aufklärungsgespräch mal die Patienten darauf hinzuweisen, welche Risikofaktoren hier vorliegen, welche Risikofaktoren hat der oder die Patientin, was können diese Risikofaktoren letztendlich bewirken oder auslösen, nicht jetzt, sondern in 10 Jahren zum Beispiel. Und anhand dieses Gesprächs natürlich versuchen wir hier mal auch die Beweggründe zu erörtern, warum jetzt eine Therapie abgelehnt wird oder nicht gewollt wird. Es ist halt ein bisschen, wie soll man sagen, wie du sagst, Verhandlung dazu. Ich nenne es meistens ein sehr nettes Gespräch dann halt, was dann rauskommt und dann kommt man schon irgendwie zu einem Konsens, also okay, entweder wir versuchen es oder wir geben noch ein bisschen Zeit und versuchen es halt mit der Ernährung, so ein Lebensstil, Umstellung. Aus der Erfahrung ist es dann meistens doch so, wenn man nach 3-4 Monaten nochmal draufschaut, hat sich relativ wenig an den Cholesterinwerten geändert und dann ist oft auch die Einsicht gekommen, dass man vielleicht doch ein Präparat, ein Medikament dann auch noch dazu geben. Ja. Die Gewichtsreduktion kann natürlich schon den Cholesterinwert
ein bisschen senken,
aber
ob das jetzt wirklich signifikant ist und man seine Ziele erreicht, ist was anderes.
Es hängt immer ein bisschen davon ab, wie weit ist man von dem Ziel, wo man hin will, weg. Ja? Wenn ich jetzt Ziel 55 habe, weil ich einen Herzinfarkt hatte, ich bin aber bei 180 mit dem LDL-Cholesterin, dann ist natürlich die Dringlichkeit da, dass man sofort was tut. Wenn ich jetzt 55 erreichen will und ich bin bei 60, dann ist es auch ein bisschen anders, also von der Konstellation her. Also das ist immer sehr individuell unterschiedlich.
Was ist mit dem HDL? Weil dann habe ich Patienten, die sagen, aber wissen Sie, mein HDL ist ja so hoch, da habe ich ja einen Schutz vor Herz- und Gefäßerkrankungen.
Ja, prinzipiell schreibt man dem HDL natürlich schon positive Effekte zu. Mhm. Wobei, ich glaube, da hat man auch diese HDL-LDL-Ratio immer gehabt. Dann ist man schon wieder ein bisschen abgekehrt von diesem Faktor und dem HDL. Mhm. Es ist nach wie vor gut, aber es hat ja auch durchaus Medikamente gegeben, wo man das HDL erhöhen wollte, mhm, und die haben dann keine positive Auswirkung gehabt, also keine positiven Effekte gehabt.
Das ist in die Hose gegangen.
Genau, und deswegen hat sich dieser Hype um das HDL, ich sage jetzt Hype dazu, wieder etwas gelegt.
Mhm. Was bereitet dir bei deiner Arbeit am meisten Freude?
Ja, am meisten Freude ist es, wenn man mit dem Patienten gemeinsam, wie soll man sagen, ein Paket schnürt, also das ist meistens ein Gespräch, ein Verhandlungsgespräch, wie du so schön sagst, wo man dann letztendlich sich darauf einigt, dass man halt eine Therapie verfolgt und dann trifft man den Patienten 3 Monate, 6 Monate später nochmal und dann war es wirklich erfolgreich. Also ich glaube, das ist dann auch doch auch schön zu sehen, dass man hier auch die kleinen Erfolge hat. Und auch die Patienten sehen das meistens dann auch so, ja.
Mhm. An was tust du forschen?
Ich habe sehr viel mit Schwangerschaftsdiabetes gemacht, mhm, und wie du schon vorher mal gesagt hast, auch geschlechtsspezifische Medizin, also im Bereich von Diabetes, Unterschiede zwischen Mann und Frau.
Und wie schaut es jetzt aus? Vor kurzem hast du dein Primariat begonnen, also die Abteilungsleitung im Landesklinikum Scheibs. Wie sieht der Alltag eines Primars aus?
Ich bin jetzt, muss ich dazu sagen, noch nicht so lange dort, also ein paar Wochen. Also prinzipiell ist es eine spannende Aufgabe. Mhm. Mit viel Verantwortung, wie man natürlich eine Abteilungsleitung übernimmt. Und ich muss auch viel Neues lernen natürlich. Also man ist an einem neuen Ort, an einem neuen Krankenhaus, man hat ein neues Team. Mhm.
Gibt es einen regulären Arbeitstag?
Nein, also so regulär gibt es denn noch nicht. Es gibt schon Dinge und Routinen, die man hat, die Visiten, die gemeinsame Visite auf der quasi IMCU und Intensivstation mit den Anästhesisten. Aber sonst ist der Tag eigentlich sehr, sehr individuell und jeden Tag ein bisschen anders. Ja.
Wie schaut es aus mit der sogenannten Work-Life-Balance?
In Bezug auf Stress, nehme ich mal an. Ja, und Cholesterin.
Genau, Stress plus Cholesterin plus Rauchen. Wir zwei sind nicht Raucher, aber wir wollen ja auch keinen verurteilen, um Gottes Willen. Aber zurück zu Work-Life-Balance. Was machst du, um Stress abzubauen?
Ja, du bist ja bei mir jetzt zu Hause, das siehst du ja, ich habe einen großen Garten, da gibt es gerade sehr, sehr viel zu tun.
Genau, wir sind bei dieser Folge bei Dr. Harreiter zu Hause und wir blicken gerade, ich glaube, das ist schon der Ausblick auf den Ötscher, oder?
Ja.
Jetzt ist zwar sehr ein bisschen bewölkt und man hat nicht so eine gute Sicht, aber die Aussicht ist an sich traumhaft. Also ihr lebt mitten in der Natur und mit ihr meine ich deine Familie und du. Was macht ihr so in der Freizeit?
Ja, jetzt im Frühjahr hat wieder die Gartenarbeit begonnen. Wir gestalten gerade um und deswegen ist sehr, sehr viel Arbeit. Also hier ist immer, also wenn ich hier was zu tun habe, dann schaltet man ab. Das ist die Umgebung, die Natur und so weiter. Das ist etwas Schönes. Das mache ich eigentlich auch gern und da kann man auch abschalten dabei. Ja.
Für die Familie ist es auch sicher sehr toll, im Grünen zu sein.
Für die Familie ist es natürlich super, weil man macht die Tür auf und ist im Grünen. Also die Kinder sind im Wald da hinten und bauen sich Baumhäuser und dann spielen Verstecken und so weiter. Also das ist eigentlich sehr schön, ja.
Wie findest du so den Workload alles unter einen Hut zu bringen?
Ja, du weißt es ja selber, das ist nicht immer sehr leicht mit Familie das ist und
so
den
wie
vielen
eine Selbsthilfegruppe.
Und den vielen Aufgaben, die man hat. Es ist manchmal ein bisschen schwierig. Ja, man hat so Phasen, wo man sehr, sehr viel machen muss. Und dann hat man auch Phasen, wo es ein bisschen ruhiger ist. Alles in allem versucht man natürlich schon, dass man alles irgendwie unter einen Hut bringt, was nicht immer so leicht ist. Ja. Also, ja.
Ja, was glaubst du, werden die Entwicklungen sein, wenn wir sagen, wir treffen uns, was weiß ich, in 5 Jahren wieder denken uns, kannst du dich noch erinnern, damals, was hat sich alles verändert im Hinblick auf der Lipidologie?
Ja, wir haben ja schon die neuen Therapien angesprochen, die werden dann, glaube ich, in 5 Jahren schon einige auf dem Markt sein in Bezug auf LP-A, Lipoprotein A. In Bezug auf dieses Gen-Editing bin ich noch ein bisschen skeptisch.
Mhm. Was ist mit der KI? Weil wir haben ja vor der Aufzeichnung geplaudert zum Thema Medikamente bewilligen und Fax versus elektronische Digitalisierung und so weiter. Also elektronische Datentransfere und Digitalisierung. Ja. Gibt es irgendwie einen Einsatz für KI?
Glaubst du, dass wir in 5 Jahren nicht mehr hier sitzen, sondern die KIs, die diese Aufzeichnungen machen?
Wir sagen, es gibt sicher dann ein Podcast-Programm. gute Frage. Glaubst du das?
In Bezug auf KIs ist schon ein Bestreben natürlich da, dass man die nutzt, einbaut und so weiter. Ich glaube mal zur Unterstützung primär mal von uns Ärzten auch in Bezug auf radiologische Settings gibt es Unterstützungsprogramme, die schon quasi Auffälligkeiten kennzeichnen und so weiter. Aber es muss trotzdem noch ein Radiologe befunden und so weiter.
Ja, ja.
Das ist sicher eine Unterstützung. Ich glaube auch, dass KIs helfen können bei der Zusammensuche von komplexen Fällen, wenn man irgendwas sucht oder irgendwas, weil momentan muss man sich ja durchwühlen durch
viele Datenberge,
Dokumenten, Mappen und so weiter.
Glaubst du, wird die KI nützlich sein, wenn es darum geht, die Wichtigkeit von Medikamenten-Compliance hervorzuheben? Wird die KI besser sein, zu überzeugen, okay, es wäre schon gut, wenn sie ihr Statin nehmen?
Das kann man, ich weiß es nicht. Ja, natürlich, wenn man virtuell in einem Raum sitzt, kann man ja kaum unterscheiden, ob jetzt eine KI, also von wenn die jetzt wirklich nachgestaltet ist, ob das jetzt künstlich, also das wird in 5 Jahren vielleicht schon so sein, dass man das kaum unterscheiden kann.
KI in der ärztlichen Gesprächsführung.
Vielleicht als Screening oder irgend sowas, dass man das als vor dem Arzt noch irgendwie hat, in welche Richtung es gehen soll oder könnte ich mir vielleicht vorstellen, statt einem Fragebogen oder so weiter, dass irgendwer KI-mäßig quasi eine KI dahinter steht und die Fragen dann so je nach screened, Antworten dann auch screen und lenkt und dann in die richtige Richtung geht. Das könnte ich mir schon vorstellen. Mhm. Medikamenteninteraktionen vielleicht auch, wenn man eine Latte an Medikamenten
hat.
Dass die KI das vielleicht auch noch besser rausfiltert, was oder welches Präparat relevant ist oder wo man aufpassen sollte. Ja, es gibt sicher viele Anwendungsgebiete, wo man es verwenden kann. Briefe schreiben natürlich beim Diktatherz und so weiter.
Ich meine, die KI ist immer höflicher, glaube ich. Also,
als der Arzt?
Ja. Oder häufig.
Die Ärztin.
Ja. Aber andererseits, diese ganzen KI-Bilder, manche seien schon so typisch inzwischen, dass man sich freut, wenn man wirklich ein menschliches Bild sieht oder einfach nur beim Fenster weit, weit weg die Berge anblicken kann.
Ja, wie würdest du die KI sehen eigentlich? Das würde mich interessieren.
Viele haben Angst, dass es jetzt ein Takeover geben wird und was weiß ich. Also so, es ist immer die Angst vor den Unbekannten, vielleicht genauso wie man zur Zeit von Gutenberg, wo Bücher angefangen haben, massenweise produziert zu werden, fast Angst vor Bücher hatte. Mhm. Und ich denke mir, man muss es wirklich so nutzen, dass es einen die Arbeit erleichtert. Es ist ein Tool. Ich denke nicht, dass es uns ersetzen wird.
Weil ich sehe es auch so, dass es eher in der Unterstützung uns helfen wird nicht uns primär mal ersetzen wird. Ja.
Momentan sehe ich teilweise, finde ich sehr spannend, diese Schnittstelle auch in der Wissenschaft, weil durch Large Language Models, durch KI, kann man zum Beispiel wissenschaftliche Arbeiten viel schneller schreiben oder formatieren und so weiter. Andererseits ist es wirklich zu einem Abusus gekommen, auch in den Hochschulschriften und wirklich eklatante, wo schon wissenschaftliche Arbeiten publiziert werden, die ja offensichtlich, wo man sich fragt, wer hat das reviewed oder so, wo offensichtlich ist, dass es hier ein KI geschrieben hat, weil dann steht schon in der Introduction, of course I can help you with bla 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 oder so diese Copy-Paste, also da gibt es schon ein paar Beispiele. Ich glaube, darauf muss man sich rüsten, auch in Zeiten, wo es viel über Plagiat und so weiter gesprochen wird, dass man natürlich damit vielleicht schneller ist, aber die Kreativität an sich wär schon gut, wenn's von Menschen kommt. Und auch diese, ja, wie soll ich sagen, das Schöne an der Sache von Menschen für Menschen sollte nicht so sehr durch die KI ersetzt werden.
Das heißt, auch in 5 Jahren werden wir noch einen Podcast machen?
Hoffentlich. Werden wir sehen. Wir werden auf jeden Fall dann aus dieser Folge zitieren. Wenn wir beide, wie meine Oma immer gesagt hat, wenn wir bis dann noch leben. Da müssen wir aber uns auf unsere Cholesterinspiegel achten, unter anderem.
Verschreibe ich da dann ein Statin?
Nehme ich sofort. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Jürgen, danke dir, dass ich zu Gast sein durfte bei euch zu Hause für die Podcast-Folge. Wir werden ein Foto von der schönen Aussicht dann herzeigen und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, es war sehr spannend für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Schaltet auch nächste Woche ein. Und bis dahin, schöne Grüße.